Laudetur Jesus Christus. Menschen in der Zeit. Heute mit Andrea Nahles, Politikerin. Mutig, unerschrocken, katholisch. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Andrea Nahles, 43 Jahre, ist seit 2009 Generalsekretärin der SPD. Für die studierte Literaturwissenschaftlerin sind Glaube und Politik unzertrennlich. Ohne die Verbindung zwischen der Gottesliebe und der Nächstenliebe wäre sie bestimmt nicht Politikerin geworden, sagt die bekennende Katholikin. Trotz ihrer starken Vereinnahmung durch den politischen Alltag sucht sie immer wieder Momente der Besinnung. Am besten in ihrer Heimat, in der Eifel. Es ist bekannt, Frau Nahles, dass bereits die erste Jugendzeit den Menschen prägt. Waren Sie eigentlich immer schon so, wie man Sie heute beschreibt, nämlich ungestüm, mutig, unerschrocken? Wie sehen Sie sich selbst?
Ja, ich glaube, ich würde nicht lügen, wenn meine Grundschullehrerin schon ähnliche Beschreibungen abliefern könnte. Ich habe neulich noch mit ihr geredet und habe sie getroffen und da hat sie mir das auch berichtet, dass ich immer recht lebhaft gewesen bin und auch neugierig.
Es heißt, Frau Nahles, wenn man in einer ländlichen Region wie Sie groß geworden ist und sich beruflich verändern möchte, dann müsse man schon besonders ehrgeizig sein. Sind Sie ehrgeizig?
Ja, das bin ich. Ich glaube, das beschreibt die Sache richtig.
Wie beschreiben Sie den Ehrgeiz, Frau Nahles?
Ja, ich glaube einfach, dass man immer das Gefühl hat, man möchte vorne sein, dass man gut sein möchte, vielleicht sogar besser als andere, dass man dafür sehr viel Kraft aufwendet, dass man sich selbst auch kritisch sieht, dass man nicht zufrieden ist mit dem ersten Versuch, sondern den zweiten und dritten Versuch macht, um noch besser zu werden. Und das ist so etwas, was ich natürlich auch von meinen Eltern mitbekommen habe, die sehr fleißig sind, die sehr arbeitsame Menschen sind, dass man so einen Ehrgeiz für die Arbeit hat und Ehrgeiz in der Arbeit. Das ist etwas, was mich geprägt hat.
Sie kommen aus einem katholischen Elternhaus und bekennen sich öffentlich zum Katholizismus. Welche Rolle spielte in diesem Bereich Ihr Elternhaus?
Also sehr groß, erstmal von meiner Oma, die eine sehr gläubige Katholikin war, die uns das auch vorgelebt hat, die uns auch mitgenommen hat. Wir hatten auch einen Marienaltar zu Hause. Da hat sie immer dafür gesorgt, dass da ein frisches Blümchen steht. Und das hat sie uns einfach ein Stück weit vermittelt, meine Eltern auch. Es gehört da sehr dazu. Meine Eltern sind auch engagiert. Mein Vater hat den Kirchenchor viele Jahre geleitet, ist heute Vorsitzender des Kirchenchors. Meine Cousine leitet den Kirchenchor jetzt. Meine Mutter ist im Verwaltungsrat der Kirche vor Ort. Also das war immer schon ein starkes Moment, dass man sich engagiert in der Kirche. Das ist, glaube ich, bevor ich irgendwie politisch mich engagiert habe, selbstverständlich gewesen bei uns zu Hause.
Inzwischen sind Sie die bekannteste Politikerin aus der Eifel geworden. Sind Sie stolz? Sind Sie zufrieden?
Also ich bin erstmal froh, dass ich auch eine Fahnenträgerin für die Eifel bin. Weil die Eifel war über viele Jahrhunderte einfach ein Armenhaus. Die Menschen mussten weite Wege gehen, zum Beispiel als Steinmetze nach Köln zum Dom, um da zu arbeiten, während die Frauen mit der Feldarbeit zu Hause alleine gelassen wurden. Von diesem Image haben wir uns emanzipiert. Dazu haben viele beigetragen, übrigens auch Krimi-Autoren oder Mario Adorf, der aus der Eifel stammt, aus Mayen. Und vielleicht auch ein bisschen ich. Und das ist toll, das ist nämlich eine sehr spannende Ecke. Vulkanismus ist ja da sehr prägend, sehr landschaftlich schön und halt ein Reisewert. Ne? Das Wetter ist nicht immer so dolle, aber ich bin an der Stelle auch der Meinung, dass man, wenn man wirklich Hitze will, dann soll man vielleicht nach Griechenland fliegen. Aber wenn man wirklich schöne Landschaft will, dann kann man auch in die Eifel kommen.
Frauen schaffen es bis heute nur selten ganz nach oben. Woran liegt das Ihres Erachtens?
Ich glaube, dass Frauen erstmal selbst sich nicht da sehen. Es gibt nicht so viele Vorbilder, dass sie deswegen anderen Ehrgeiz haben. Ich glaube, der sich stärker auf andere Ziele, mittlerweile auch beruflich, aber auch familiär bezieht. Zweitens gibt es aus meiner Sicht immer noch sehr viel informelle Netzwerke der Männer, die nicht irgendwo institutionalisiert sind. In den offiziellen Gremien, da haben Frauen mittlerweile ja schon Vormarsch angetreten, aber da, wo es wirklich informelle Seilschaften gibt, da werden sie gerne rausgehalten. Und deswegen sage ich, Frauen, traut euch was zu und vernetzt euch.
Sie gaben in der Abiturzeitung einst als Berufswunsch Hausfrau oder Bundeskanzlerin an. Das eine Ziel haben Sie erreicht. Fühlen Sie sich dem zweiten schon nahe?
Ja, Sie meinen jetzt, die Hausfrau habe ich erreicht, ja. Und ich sag mal, das war natürlich ein Witz, weil ich einer der wenigen war, die politisch sich engagiert haben bei uns im Abiturjahrgang. Aber ich würde fast behaupten, ich bin näher dran an der Bundeskanzlerin als an der Hausfrau momentan.
Was ist wichtiger in der Politik, reden oder schweigen, Frau Nahles?
Ich hätte vor 15 Jahren wahrscheinlich gesagt, reden. Heute würde ich sagen, schweigen.
Sie sind Mutter eines Kindes. Wie gelingt es Ihnen, den sicherlich harten Stress Ihres Berufes mit den Verpflichtungen einer Pädagogin, einer Erzieherin, einer Mutter zu vereinbaren?
Das gelingt mir, indem ich mir feste Zeit nehme, wirklich die auch regelmäßig mache, wenn ich zu Hause bin, das Handy ausschalte und mich wirklich Tochter und Mann widme. Zweitens durch die Hilfe meines Mannes und meiner Familie. Mein Mann ist jetzt in Elternzeit und er hat eigentlich die Hauptverantwortung für die Erziehung im Alltag. Und dann, wenn es notwendig ist und auch weil sie es gern machen, meine Eltern, die noch sehr fit sind und sich natürlich auch da kümmern. Also es geht eigentlich nur, weil ich Freunde und Familie und vor allem meinen Mann habe, der mir dabei hilft. Und indem ich einfach auch mal abschalte und Politik sein lasse.
Sie sind unumstritten eine Führungspersönlichkeit auf der bundesdeutschen Bühne der Politik. Wie sehen Sie sich selbst in dieser Rolle?
Ist mir immer noch ein bisschen komisch. Also ich empfinde das nicht so jeden Tag. Ich bin hier jemand, der, klar, also ich bin einer von den zentralen Fernsehgesichtern, die jeder kennt. Wenn ich durch Deutschland laufe, erkennen mich alle auf der Straße. Da fällt es mir dann am ehesten auf, dass ich wirklich jetzt dazugehöre zu so einer Gruppe von Menschen. Aber so im Alltag versuche ich eigentlich, Aufgaben zu lösen, die Partei jetzt im Wahlkampf zu managen. Ich ernehme mich nicht unbedingt jetzt immer so wahr als einer der herausgehobenen Leute. Es ist mir irgendwie ein bisschen fremd, so zu denken.
Was bedeutet für Sie der Staat schlechthin?
Der Staat schafft die Voraussetzungen für ein Leben, das allen gleiche Chancen gewährleistet. Und da, wo das nicht auf den ersten Versuch oder ersten Tritt klappt, dann auch mal eine Brücke baut oder eine Leiter hinstellt, damit es auch im zweiten oder dritten Versuch gelingen kann. Der Staat ist für mich jemand, der ordnet, der Leitplanken aufstellt, aber das möglichst so, dass nicht die Freiheit des Einzelnen dadurch beschränkt wird, sondern dass jeder selbstbestimmt sein Leben kann, wie er möchte.
Wie sollte eine soziale Moderne heute denn aussehen?
Ich glaube, wir brauchen mehr wir und weniger ich. Es ist mir zu viel Ellenbogen-Ideologie, gerade in den 80er, 90er Jahren propagiert worden. Häufig auch Wettbewerb zum einzigen Maßstab gemacht worden. Ich glaube, dass wir wieder mehr auf Gemeinschaft, Zusammenhalt setzen müssen, dass wir Rücksicht wieder üben müssen. Auch gerade mit jungen Menschen, das ist so ein Wunsch, den ich für meine Tochter auch habe, dass ich ihr vermitteln kann, dass es wichtig ist, Rücksicht und Respekt zu haben vor anderen. Und da sehe ich die persönliche Aufgabe in der Erziehung, aber das wünsche ich mir auch für die Gesellschaft. Und dazu will ich als Politikerin beitragen.
Wann haben Sie denn das erste Mal gespürt, dass die Politik der richtige Weg für Sie ist?
Ich glaube, ich habe gemerkt, ich kann vor ein paar hundert Leuten reden und habe nicht so viel Angst wie andere. Ich habe keine Scheu, sozusagen meine Meinung zu vertreten. Und ich habe das dann schon relativ früh gemerkt, so mit 20, 21 bin ich Landesvorsitzende der Jugendorganisation der SPD in meinem Heimatland Rheinland-Pfalz geworden. Das war so ein Schritt, wo ich gemerkt habe, das liegt mir.
Großes Lob wurde Ihnen vom Christlichen Forum für Ihre Haltung während Ihrer Schwangerschaft erteilt. Sie haben sich ja immer ganz entschieden gegen die Abtreibung ausgesprochen. Sie haben in der unzähligen Missbrauchsdebatte die einseitigen Attacken gegen die katholische Kirche immer kritisiert und haben sich mehrmals zur Nächstenliebe, ja zur Gottesliebe öffentlich bekannt. Das hört man selten vom Menschen aus dem Lager der SPD.
Ja, es ist ja auch so, dass ich damit durchaus auch mal anecke, auch in meiner eigenen Partei. Wir haben zum Beispiel eine Debatte im Deutschen Bundestag gehabt zur Präimplantationsdiagnostik, wo ich dann ganz merkwürdig Applaus von der rechten Seite des Hauses bekam. Das war eine sehr seltsame Erfahrung. Rechts sitzt die CDU/CSU wohlgemerkt und links meine eigene Partei. Und das ist schwierig manchmal, aber das muss man eben auch aushalten. Ich bin mit Herz und Seele Sozialdemokratin, aber ich erlaube mir eben auch einen Standpunkt zu vertreten, der vor allem sich dem christlichen Menschenbild, meinem christlichen Glauben verpflichtet fühlt. Und das führt dann manchmal auch zu Schwierigkeiten mit der eigenen Partei, manchmal aber auch mit der christdemokratischen Partei Deutschlands, die sich auch nicht immer aus meiner Sicht an dem orientieren, was eigentlich in ihrem Namen drin steht.
Für Andrea Nahles sind Glaube und Politik unzertrennlich. Ohne die Verbindung zwischen Gottesliebe und Nächstenliebe wären Sie bestimmt nicht Politikerin geworden. Diese Aussage stammt von Ihnen, ausgesprochen am diesjährigen Eucharistischen Kongress in Köln.
Ja, genau. Ich denke, dass erstmal die Zuwendung zum Menschen und das Vorbild, das ich dann gelernt habe, auch in der ökumenischen Jugendbewegung, die ich dann an der Schule kennengelernt habe, von Jesus Christus, letztendlich vorher da war, bevor ich mich dann interessiert habe für das, was um mich herum passiert, bevor ich den Blick geöffnet habe für gesellschaftliche, politische Fragen, habe ich, glaube ich, erstmal ein sehr starkes Gefühl und eine sehr starke Erfahrung von Gemeinschaft im christlichen Glauben erlebt. Bei mir in der Familie, aber auch eben dann als Messdienerin, die ich gewesen bin. Und dann eben auch in dieser ökumenischen Jugendgruppe. Das hat mich mehr, glaube ich, beeinflusst. Bevor ich dann mit 18 Jahren in die SPD eingetreten bin, ist ja schon eine Menge passiert gewesen, was meine Werte angeht, was meine Orientierung angeht. Und deswegen, das eine ist ohne das andere gar nicht denkbar.
Nun gehört, weil wir vom Eucharistischen Kongress gesprochen haben, das Geheimnis der Eucharistie zu den Kernpunkten des katholischen Glaubens, wie Sie wissen. In der Wandlung von Brot und Wein ist Christus gegenwärtig. Wie erleben Sie dieses Hochgebet in der Heiligen Messe? Eine sehr persönliche Frage.
Das ist ganz ehrlich gesagt unterschiedlich. Es gelingt mir oft, im Versenken, dann auch nachdem ich die Kommunion empfangen habe, sehr intensiv dann auch eine Glaubenserfahrung hinzukriegen. Manchmal gelingt es mir aber auch nicht. Manchmal bin ich einfach zu abgelenkt oder mich beschäftigen zu viele andere Sachen. Das ist also sehr unterschiedlich. Ich glaube, es wäre jetzt gelogen, wenn ich behaupte, es wäre immer möglich, diese Nähe zu spüren zu Gott. Aber sie ist oft zu spüren und das freut mich natürlich. Und ich bin auch jemand, da bin ich auch sehr katholisch, der da die Gemeinschaft und auch den Raum, die Kirche als Inspiration, als Ort gerne braucht, um eben auch dann so eine Erfahrung machen zu können. Ich bin nicht jemand, der so stark davon beeindruckt ist, zu sagen, ich kann das alles mit mir selber ausmachen oder ich kann das überall. Für mich ist schon auch die Kirche, auch der Ort, dieser Raum, die Erfahrung mit anderen Gläubigen sehr wichtig, um diesen Zugang zu Gott auch zu finden.
Sagen Sie uns bitte abschließend doch noch ein paar Worte über den neuen Papst Franziskus.
Wow! Sage ich das zunächst erstmal. Und ich hatte mich direkt gefreut. Das war einfach eine unerwartete, aber auch sehr positive Reaktion, die ich dann erfahren habe. Und ich bin eigentlich sehr, ich freue mich darüber, dass er sich der sozialen Fragen intensiv annimmt. Ich erwarte eigentlich von ihm, dass er sich den Menschen zuwendet und das tut er. Und das freut mich. Ich will damit gar keine Bewertung über andere Päpste abgeben, aber ich finde, er bringt frischen Wind rein und er hat meiner Meinung nach die Kraft, die katholische Kirche insgesamt wieder sowohl im Glauben als auch in der Zuwendung zu Menschen zu stärken. Und das ist schön.
Sie hörten Menschen in der Zeit, heute mit Andrea Nahles, Politikerin, mutig, unerschrocken, katholisch. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.